zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Ersatzteillogistik. Mein Gast ist Daniel Beck, Head of Spare Parts Service beim Technologiekonzern Rohde & Schwarz. Die globale Ersatzteillogistik bei Rohde & Schwarz ist super spannend, denn das Unternehmen stellt sehr sensible und hochwertige, teilweise systemkritische Technologie her, die beispielsweise in der Flugsicherung, der Cybersicherheit und der Verteidigung verwendet wird. Eine schnelle und zuverlässige globale Versorgung mit Ersatzteilen ist daher für die Kunden von Rohde & Schwarz von höchster Bedeutung. Wie Daniel und sein Team den steigenden Kundenansprüchen gerecht wird, das und vieles mehr erklärt er uns heute. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf eine unserer Sponsoren, und zwar Zugehört. So heißt der neue Podcast der DB Cargo mit Dr. Sigrid Nikutta. Sigrid Nikutta kennen sicherlich die meisten von euch. Sie ist Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo und war schon zweimal bei uns hier zu Gast. Im neuen Podcast Zugehört spricht sie über den Güterverkehr auf der Schiene, insbesondere über Lösungsansätze, um den Transport von Gütern umweltfreundlicher zu machen. Zu Gast sind interne und externe Expertinnen und alles dreht sich um den umweltfreundlichen Transport von Gütern und darum, wie verschiedene Akteure die Weichen für die Logistik der Zukunft stellen. Das sollte eigentlich für jeden von euch von Interesse sein. Also Tipp von uns, unbedingt mal reinhören bei Zugehört, dem neuen Podcast der DB Cargo. Den findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und als Link in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommt Daniel Beck von Rohde & Schwarz. Wünsche euch viel Spaß. Hallo Daniel, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Boris, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
Hervorragend. Daniel, du bist zuständig bei Rohde & Schwarz für den Bereich Ersatzteil und auch Ersatzteillogistik. Du bist Teil des Supply Chain Management Bereichs. Rohde & Schwarz dürfte vielen Leuten Begriff sein, aber vielleicht nicht allen. Ich würde Rohde & Schwarz mal so ein bisschen als die ultimative deutsche Erfolgsstory beschreiben. Vor über 85 Jahren gegründet von irgendwie zwei Gründern, bis heute noch in Familienhand, nicht börsennotiert. Ist das schon eine interessante, nicht Hidden Champion, also nicht sehr hidden, sondern ist halt ein großer Weltkonzern inzwischen geworden, aber schon noch recht speziell und recht besonders und recht deutsch in der Art und Weise, wie es ein familiengeführter Weltkonzern ist. Das ist so meine Kurzversion, aber sag du gern bitte noch was auch zur Entstehungsgeschichte, diese faszinierende Geschichte von Rohde & Schwarz, wie es klein angefangen hat vor, keine Ahnung, 30er Jahren und wie es heute zu diesem Weltkonzern geworden ist.
Ja, sehr gerne. Also wir sind Rohde & Schwarz, wir sind ein Technologiekonzern mit Hauptsitz in München. Und wie du schon gesagt hast, wir sind vor gut 85 Jahren mittlerweile, Ende des Jahres haben wir 90-jähriges Bestehen, wurden von Herrn Dr. Schwarz und Herrn Dr. Rohde damals in einem Wohnhaus gegründet. Und ja, der Unternehmergeist war schon damals wie heute sehr, sehr wichtig für Rohde & Schwarz. Und ja, unsere Vision ist es, Enabler für eine sichere und vernetzte Welt zu sein. Was heißt das jetzt konkret? Was tun wir bei Rohde & Schwarz? Wir stellen letztendlich Produkte her im Bereich Elektronik, Kommunikationstechnik, wo es um ja, Senden, Empfangen, Analysieren und letztendlich auch Verschlüsseln von Daten und Informationen geht. Das heißt, es ist sehr, sehr ja, spannend, technisch hochkomplex, was wir hier tun. Wir stellen High-End-Produkte her und gehen oft an das ja, technisch Maximale und treiben auch dadurch Innovationen mit voran, stehen für Qualität und Zuverlässigkeit und ja, sind in vielen Bereichen eben marktführend und natürlich auch global unterwegs. Wir sind nach wie vor zu 100% im Besitz der Gründerfamilien, sind quasi unabhängig von Finanz- und Kapitalmärkten, was uns natürlich auch da flexibel und auch nachhaltig stark macht. Lass mich noch kurz beschreiben, in welchen Geschäftsbereichen wir tätig sind. Wir haben letztendlich eigentlich drei große Geschäftsbereiche, in denen wir tätig sind. Das ist zum einen der Geschäftsbereich der Messtechnik. Hier stellen wir Produkte her für unterschiedliche Marktsegmente, wie beispielsweise für die Forschung und Entwicklung, Automotive, für den Bereich Elektronik oder auch Aerospace. Konkretes Beispiel, Messtechnik, Messequipment, was benötigt wird für die Entwicklung von Radaren, für autonomes Fahren oder eben auch, was man als Endverbraucher eher kennt, sind beispielsweise unsere Sicherheitskörperscanner, die Sie am Flughafen beispielsweise in München oder am Frankfurter Flughafen vorfinden. Zweiter Bereich ist der Bereich Technology Systems. Also hier geht es um individuelles Projektgeschäft. Das heißt, hier entwickeln wir mit den Kunden zusammen deren Lösungen, deren Produkte, um letztendlich für deren digitale Souveränität zu gewährleisten. Konkretes Beispiel hin sind hier Kommunikationssysteme für den Bereich Luftfahrt. Das heißt, wir stellen hier auch einen sicheren Flugverkehr sicher. Und last but not least ist der Bereich Netzwerke und Cybersecurity, was ja in der heutigen Zeit ja auch immer wichtiger wird. Und hier starten wir Wirtschaft, aber auch Behörden mit Produkten aus zur sicheren Netzwerkinfrastruktur, zum Schutz deren Daten. Das heißt, unsere Produkte schützen unsere Kunden auch konkret vor beispielsweise Cyberangriffen.
Und damit wird vor allem auch schon klar, dass die Ersatzteile, mit denen du es zu tun hast, absolut mission critical sind in vielerlei Hinsicht. Wenn du anschaust, wenn es um Kommunikationssysteme im Flugverkehr beispielsweise geht oder auch Cybersecurity-Systeme, es sind halt keine Ersatzteile für Endkonsumenten, für meinen Staubsauger, sondern es sind halt wirklich Dinge, auf die Unternehmen und Behörden und Institutionen absolut kritisch angewiesen sind. Und ich glaube, darauf werden wir noch ein paar Mal zurückkommen in unserem Gespräch heute, wie man eine Ersatzteillogistik und Ersatzteilmanagement für so eine Art von Anwendung, für so eine Art von Ansprüchen auch richtig aufstellt, um das nochmal klar hier zum Ausdruck zu bringen.
Genau, absolut. Wie du es schon richtig erkannt hast, der Bereich Service und letztendlich wir als Ersatzteillogistik, wir liefern unsere Ersatzteile an unseren Service, wo dann letztendlich dann die Reparaturen, die Wartungen durchgeführt werden. Und da ist natürlich das Thema kurze Ausfallzeiten, einfache Abwicklung, sodass die Anlagen beim Kunden wieder in kürzester Zeit laufen oder teilweise, wenn es wirklich auch eine kritische Infrastruktur ist, dann sind die Ausfallzeiten auf ein Minimum und teilweise haben wir auch den Fall, dass wir wirklich Redundanzen haben, also sprich, wenn ein Gerät ausfällt, ist quasi schon ein zweites Gerät eigentlich parat, was dann direkt in Verwendung sein kann, um letztendlich dann die kritische Infrastruktur sicherzustellen.
Ja, und nochmal zum Verständnis, alle die Geschäftsbereiche, die du gerade erwähnt hast, die Messtechnik, die Technologiesysteme, also Kommunikationssysteme und auch Netzwerke, klangen so sehr, sehr hardwarelastig. Aber in der heutigen Welt ist es ja immer eine Situation aus Hardware und Software, also keine Hardware und schon gar nicht die Hardware, die ihr verkauft, funktioniert ohne Software. Wie groß ist der Bereich Software inzwischen und macht ihr das auch in-house oder habt ihr da externe Partner? Wie funktioniert das und wie passt das in eure Strategie des Ersatzteilmanagements mit rein?
Also Software ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein und der wird immer wichtiger für Rohde und Schwarz. Wir im Ersatzteil-Service, wir liefern wirklich eigentlich hauptsächlich die Hardware. Die Software wird dann oft im Service selbst draufgespielt oder eben auch dann remote. Aber wir beim Ersatzteil-Service, wir kümmern uns hauptsächlich um die Hardware an Ersatzteilen, die benötigt wird für die Reparaturen.
Macht Sinn. Okay, und weil ihr so besonders hardware-lastig seid und weil dein Bereich auch so hardware-lastig ist mit Ersatzteilen, also physische Supply Chain, physische Lieferkette, physische Transporte, gib uns doch mal so einen Überblick von euren globalen Lieferketten bei Rot und Schwarz. Also ich rede von Standorten, du hast eben schon erwähnt, Hauptsitz ist in München, aber ich vermute, ihr habt eine globale Fertigung, nicht alles wird in München gefertigt beispielsweise. Transporte, Standorte, gib uns mal so einen Überblick, vielleicht so Big Picture Overview über euer Supply Chain Setup.
Genau, also wir haben Fertigungsstandorte in Deutschland, in Tschechien und auch in Malaysia und Singapur, wo wir unsere Produkte fertigen. Wir bekommen natürlich unsere Kaufteile von Lieferanten global von der ganzen Welt und fertigen dann unsere Anlagen in-house. Und da ist es so, dass wir, das ist Firmenphilosophie, also wirklich eine sehr, sehr hohe Wertschöpfungs- und Fertigungstiefe haben. Das heißt, sprich, wir fertigen wirklich einzelne Komponenten, einzelne mechanische Bauteile, Baugruppen in-house. Und ja, was unser Vertrieb anbelangt, unseren Service weltweit, ist es so, dass wir natürlich auch global vertreten sind. Das heißt, wir haben rund 30 verschiedene Service-Standorte weltweit, wo wir die Reparatur durchführen und rund 50 verschiedene Vertriebsniederlassungen, wo wir die entsprechenden Geräte eben dann verkaufen und dann auch lokal natürlich regional am Markt beim Kunden nah vertreten sind. Was unsere Ersatzteile anbelangt, auch hier ist es so, wir bekommen einen Großteil unserer Ersatzteile wirklich aus den eigenen Fertigungswerken. Das sind komplexe, sehr komplexe Module mit komplexen Elektronikbaugruppen. Und das heißt, wir sind da in sehr, sehr engem Austausch mit unserer Fertigung, haben da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit aufgebaut, um letztendlich dann eben sicherzustellen, dass wir immer die richtigen Ersatzteile auf Lager haben. Und hier ist es so, dass wir ein großes Zentrallager haben bei uns, bei Rohde und Schwarz. Und das heißt, hier lagern wir mehr als 20.000 verschiedene Ersatzteile auf Lager und die werden dann eben weltweit vertrieben an unsere ungefähr 30 Servicestandorte weltweit. Und da haben wir quasi dann nochmal ein kleines lokales Satellitenlager, wo die Ersatzteile vorgehalten werden, um letztendlich, wenn dann der Reparaturfall weltweit auftritt, dass die entsprechenden Ersatzteile dann lokal verfügbar sind, um dann die kurzen geforderten Ausfallzeiten zu gewährleisten.
Ja, und ich meine, du hast eben schon erwähnt, was für Art von Produkten ihr vertreibt. Aber einfach auch mal ein Gefühl dazu bekommen und das ein bisschen greifbarer zu machen, über welche Art von Ersatzteilen sprechen wir? Was sind das für Geräte, Teile, Komponente? Wie groß? Welche Größenordnung? Welche Preisklassen? Das muss eine riesengroße Spanne sein, von ganz, ganz kleinen Ersatzteilen für ganz kleine Spezialanwendungen bis zu großen Anlagen, die ersetzt werden müssen. Gib uns mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, für das Spektrum von diesen Ersatzteilen, über die du dich kümmern musst.
Genau, so ist es natürlich. Also wir haben natürlich die gesamte Bandbreite von wirklichen kleinen Ersatzteilen bis ganz großen Antennen, die räumlich natürlich viel, viel Platz benötigen. Das macht es natürlich eben auch spannend. Also wir versuchen dennoch, möglichst eben aber nicht auf Komponentenebene dann den Service-Austausch zu machen, sondern eben auf Modulebene. Und letztendlich die Reparatur der entsprechenden Module. Das ist nämlich ein Part, da kommen wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen, das Thema Nachhaltigkeit. Also wir verwenden dann auch eben defekte Ersatzteile, die wir weltweit eben ausbauen, die defekt sind, und die reparieren wir dann in unseren Werken und bringen wir dann wieder als aufbereitete Ersatzteile in den Umlauf, um letztendlich zum einen natürlich da einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu liefern, und natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen macht es hier absolut Sinn. Also zusammengefasst wirklich von kleinen Ersatzteilen, von Austauschteilen, von ja Verbrauchsteilen bis hin zu den komplexen Elektronikbaugruppen, wo es dann ja, ich sag mal, eine Art Blackbox ist, und dann auf dieser Blackbox haben wir dann Leiterplatten mit entsprechenden kleinen Halbleitern, Widerständen und so weiter. Also wirklich die komplette Bandbreite, und das macht es eben auch so spannend, weil man da eben mit verschiedenen Teilen eben auch in Berührung ist.
Und wenn wir deinen Bereich der Ersatzteillogistik nochmal ein bisschen runterbrechen in diese verschiedenen Funktionsbereiche, um nochmal zu verstehen, wie überhaupt dieses Konstrukt Ersatzteillogistik und Management aufgebaut ist. Was gibt es da so für Unterfunktionen innerhalb der Ersatzteillogistik, die man verstehen muss?
Also wir sind letztendlich, und das macht es dann eben auch so spannend, wir sind eigentlich letztendlich eine Supply Chain in der Supply Chain. Was heißt das konkret? Wir haben unseren Bereich Ersatzteillogistik, beziehungsweise wir sagen eigentlich intern Ersatzteilservice, so aufgebaut, dass wir letztendlich entlang der gesamten Ersatzteil-Wertschöpfungskette alle Funktionen unter meiner Leitung haben. Das heißt, wir haben letztendlich 8 verschiedene Teams. Da geht es los von der Auftragsabwicklung, also wenn wir die Bestellungen vom Service bekommen, über die Materialplanung, das heißt die richtigen Bestände im Zentrallager zu planen, über das Thema New Product Introduction, also quasi wenn wir neue Ersatzteile einführen, dass wir die in Stammdaten entsprechend entlang des Lebenszyklus steuern. Wir haben auch das Thema Qualitätsmanagement bei uns, wo wir eben eine Stabsfunktion sind und eben eine Beisteuerung leisten zur Erhöhung der technischen Qualität. Wir haben das Thema Retourenmanagement unter meiner Verantwortung, also sprich, wenn eben dann defekte Ersatzteile, die defekt im Feld dann ausfallen, zurückkommen, werden die aufbereitet, werden die technisch untersucht. Dann haben wir das Thema Lagerhaltung natürlich mit dabei, wo es um Wareneingang, Kommissionierung und Versand geht. Wir haben das Thema Import dabei, also wenn wir Ersatzteile aus Drittländern importieren. Und wir haben natürlich auch das Thema Prozess- und Projektmanagement mit dabei, um letztendlich unsere Prozesse im Sinne vom Kunden zu optimieren. Also sprich, alles unter einer Hand, und das macht es letztendlich auch, macht einen riesen Vorteil, weil wir einfach kurze Wege haben und wir sind da intern sehr gut aufgestellt und haben letztendlich unsere Vision zum Service, können wir quasi unter einer Hand aufstellen.
Wie lange bist du schon im Bereich Ersatzteillogistik unterwegs und wie war eigentlich dein Pfad dahin?
Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei Rohde & Schwarz im Bereich Ersatzteile unterwegs und hatte in der Vergangenheit schon ja, verschiedene Funktionen im Bereich Supply Chain Management. Da war das Thema Ersatzteile auch immer so ein bisschen mit dabei, eher so ein bisschen ans Randthema. Und ich habe damals gesagt, für mich ist das Thema Ersatzteile, weil es da wirklich um hohe Frequenz geht, um ja, hohe Geschwindigkeit. Und wir sagen auch in der Branche, die Ersatzteillogistik ist die Königsdisziplin in der Logistik, hat mich das einfach so sehr interessiert und herausgefordert, dass ich dann eben den Weg gefunden habe zu Rohde & Schwarz. Und ja, bin da sehr glücklich, habe da ein sehr tolles, motiviertes Team bei Rohde & Schwarz und haben da uns entsprechende Projekte auf die Fahne geschrieben, um letztendlich das Thema global noch weiter auszurollen und im Sinne vom Kunden da eben noch weiter die Bedürfnisse zu erfüllen.
Ja, ich frage die Frage auch deshalb, der Hintergrund ist der, dass ich gerne wissen würde, wie sich eigentlich die Erwartungen der Kunden im Laufe der Zeit in Bezug auf Ersatzteillogistik verändert haben. Wenn du jetzt schon ein paar Jahre dabei bist, hast du sicherlich so einen ersten Eindruck. Du weißt, in welche Richtung die Reise geht, wie sich die Ansprüche und die Erwartungen der Kunden verändern. Und natürlich hat Rot und Schwarz auch einen großen Erfahrungsschatz in der langen Historie, wie sich die Kundenerwartungen im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte auch verändert haben und wie er darauf reagiert. Erstmal angefangen mit den Veränderungen der Erwartungen. Wie nimmst du das wahr? Was verändert sich bei den Kunden in Bezug auf die Erwartung an Ersatzteillogistik?
Ich würde mal vielleicht so mit Start nochmal ganz kurz so ein bisschen das Thema Service, Reparatur, Wartung kurz zu erklären, wie ich das sehe. Also für mich ist ein guter Service zu vergleichen wie mit einem Boxenstopp in der Formel 1. Das heißt, dort werden innerhalb von wenigen Sekunden die Reifen gewechselt, es wird Sprit aufgetankt. Und wenn man sich das mal anschaut, sind die Prozesse so abgestimmt und reibungslos greifen die ineinander, dass alles einfach perfekt und in kürzester Zeit funktioniert. Und das kann man auch übertragen auf Rode und Schwarz. Das heißt, auch unser Ziel ist es eben im Servicefall nach kurzer Zeit das Gerät wieder in Betrieb beim Kunden zu bekommen, ohne Probleme, schnelle Abwicklung mit einer hohen Zufriedenheit letztendlich für den Kunden, dass er eigentlich quasi mehr oder weniger kaum was davon merkt. Mhm. Das ist so für mich so was verstehe ich unter einem guten Service. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was ist für einen Kunden wichtig und was hat sich verändert in letzter Zeit, ist natürlich Punkt 1, kurze Ausfallzeiten. Der Kunde fordert immer kürzere Ausfallzeiten. Das heißt, für uns ist es eben wichtig, dass wir schauen in der Supply Chain, wir müssen die Ersatzteile genau dort auf Lager haben, wo der Servicefall eintritt. Das heißt, Thema Planung ist da natürlich sehr wichtig und natürlich auch eine robuste Supply Chain zu haben, ne? Weil bei mehr als 20.000 verschiedenen Ersatzteilen ist es nicht immer möglich, dass ich die Ersatzteile in der richtigen Menge am richtigen Ort habe, aber dann braucht man quasi ja ein Backup, also wenn das Teil nicht da ist, dass es innerhalb von kürzester Zeit eben dann dorthin kommt. Das heißt, das Thema schnelle Lieferzeiten, schnelle Auslieferung ist an der Stelle sehr, sehr wichtig. Dann Punkt 2 ist das Thema Digitalisierung und Visibilität in der Supply Chain. Ich denke, das kann man gut vergleichen mit Amazon. Ne? Wenn wir privat bei Amazon bestellen, bekommen wir ja innerhalb von kürzester Zeit eine Bestätigungs-E-Mail, wann wir die Ware geplant bekommen. Wir bekommen dann regelmäßige entsprechende Stati-Updates, wann die Ware aus dem Lager gegangen ist. Und auch hier kann man das übertragen auf den Ersatzteil, auf die Ersatzteillogistik bei Rot und Schwarz. Also der Service, unsere Kunden, die möchten natürlich wissen, wann trifft das Ersatzteil ein, wo befindet es sich in der Supply Chain. Also wirklich das Thema Visibilität ist hier sehr wichtig. Und als dritten wichtigen Punkt würde ich das Thema einfacher Bestellabwicklung nennen. Also auch hier kann man, denke ich, den Vergleich machen zu Amazon. Also möglichst automatisiert, anwenderfreundlich, benutzerfreundlich, mit möglichst wenig Aufwand, dass die Bestellungen einfach möglichst automatisiert einfach durchgehen. Das sind so die drei wesentlichen Punkte. Also kürzere Ausfallzeiten, erhöhte Visibilität durch Digitalisierung und auch das Thema einfache, schnelle Bestellabwicklung.
Ja, dann würde mich natürlich interessieren, wie ihr entsprechend auf diese veränderten Anforderungen reagiert. Ihr habt sicherlich Planung, Ziele, Strategien für die nächsten 3 bis 4, 5 Jahre, auf die ihr hinzuarbeitet, dass ihr sozusagen der Sache voraus seid. Was habt ihr euch selber intern für Ziele gesteckt, um in den nächsten Jahren wirklich auf der Höhe zu bleiben und vielleicht auch einen Schritt voraus zu sein, dass man nicht immer nur den Kundenansprüchen hinterherläuft, sondern proaktiv auch Kundenansprüche in der Zukunft antizipiert und seine Supply Chain Strategie und seine Ersatzteil Logistik Strategie entsprechend darauf anpasst? Was sind so strategisch gesehen eure Ziele und wie setzt ihr die um?
Genau, also du hast es eigentlich angesprochen, um da hinzukommen eben, da müssen wir uns mittel- und langfristig Gedanken machen. Wir müssen versuchen, in die Zukunft zu schauen, in Anführungszeichen. Und da haben wir eben unsere Ersatzteil-Logistik-Strategie 2025 definiert, die wir über fast 12 Monate im Team, aber auch vor allem mit unseren wichtigen Stakeholdern, Lieferanten, Kunden, Peers definiert haben. Letztendlich haben wir drei große Ziele oder Zielzustände, die wir erreichen wollen. Da geht es einmal um das Thema Effizienz, da geht es um das zweite Thema Flexibilität und da geht es um das dritte Thema Skalierbarkeit. Was heißt das jetzt? Also Effizienz, das heißt, dass wir unsere Prozesse letztendlich immer am Kunden ausrichten, eine hohe Transparenz haben über unsere Prozesse und Prozessleistungen, dass wir die Verschwendung in den Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette wirklich von Anfang zu Ende kontinuierlich reduzieren und eliminieren. Dann das Thema Flexibilität, da geht es zum einen natürlich als Supply Chain Funktion müssen wir natürlich flexibel sein, was auch Nachfrageschwankungen anbelangt. Also wir müssen da eine flexible, eine adaptive Supply Chain haben, um auf Änderungen reagieren zu können. Und einerseits auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, das Thema natürlich Mitarbeiterqualifikation, also dass wir da einen ausgewogenen Mix haben aus einerseits fachlicher Expertise und breiter Qualifikation bei mir in der, im Bereich. Und dann der Bereich Skalierbarkeit ist für uns sehr, sehr wichtig, also dass wir da eben durch entsprechende Tools im Bereich Digitalisierung, Automatisierung so aufgestellt sind, dass unsere Kosten langsamer wachsen wie unser Output an zu liefernden Ersatzteile. Das sind unsere drei großen Zielbilder. Und wie sind wir da hingekommen? Also wir hatten quasi ein 360-Grad-Feedback uns eingeholt. Das heißt, wir hatten unsere wichtigsten Stakeholder bei Rohde & Schwarz im Unternehmen eben befragt zu wichtigen Fragestellungen, wie beispielsweise, was ist deren Erwartungshaltung an die Ersatzteillogistik? Welche Trends sehen sie auf uns zukommen? Welche Chancen und Risiken? Welche Stärken und Schwächen sehen sie bei uns? Und haben da wirklich eine Reihe von Fragen gestellt und haben deren Input mit reingenommen. Gleichzeitig haben wir uns im Führungsteam bei mir in der Ersatzteillogistik uns in Fragen gestellt und haben dann quasi mit diesem gesamten Inhalt letztendlich ein komplettes 360-Grad-Bild bekommen. Und das haben wir dann intern diskutiert in mehreren Workshops und ja, sind dann letztendlich zu 5 großen strategischen Stellhebel gekommen, um diese 3 großen Zielbilder zu erreichen.
Ja, mir ist diese Analogie, die du vorhin verwendet hast, von der Formel 1 im Kopf geblieben, von diesem Boxenstopp, wo ich sofort daran gedacht habe, okay, ja, Idealvorstellung, du fährst da rein und irgendwie jeder Handgriff sitzt und in Sekundenschnelle ist die Kundeneinforderung, in diesem Fall die Anforderung des Fahrers bedient und das Auto ist fahrbereit innerhalb von 10 Sekunden. Das ist natürlich verbunden mit einem enormen Aufwand und enormen Kosten. Und es macht nicht Sinn, jeden Ausfall, jedes Ersatzteil mit dieser Art von White Glove Treatment zu behandeln. Das heißt, du musst in gewisser Weise deine Strategie clustern. Du musst verschiedene Kategorien haben, um entsprechend Kundenbedürfnisse entsprechend zu decken. Gib uns vielleicht mal so ein bisschen so die Bandbreite auch von den Anforderungen von Ersatzteilen, die leicht zu beschaffen sind, die automatisiert bestellt werden können, die problemlos verschifft werden können, die lange Lieferzeiten haben am einen Ende des Spektrums bis zum anderen, wo wirklich ein kritischer Ausfall vom Kommunikationssystem im Flughafen und es muss innerhalb von Stunden abgewickelt werden. Gib uns mal ein bisschen so die Bandbreite und wie ihr damit umgeht, um zu entscheiden, welcher Fall gerade vorliegt und welche Strategien und Taktiken ihr anwenden müsst, um da diesem Kundenbedürfnis gerecht zu werden.
Da würde ich vielleicht nochmal eins weiter vorne ausholen, was wichtig ist zu verstehen. Wir haben letztendlich eigentlich 2 unterschiedliche Arten, wie wir den Service machen, übergeordnet. Das ist zum einen bei unseren Produkten, bei unseren Geräten, die quasi größtenteils also standardisiert sind. Also das sind in der Regel eigentlich Boxanlagen, die man von der Größe her vorstellen kann, wie vielleicht die Hälfte von einem Kühlschrank. Roundabout können natürlich größer und kleiner sein. Diese Geräte werden in der Regel bei uns in den Service-Centern repariert, im Depot-Service, also sprich, wenn wir hier einen Ausfall haben, wir müssen reparieren, weil ein Teil eben defekt ist, dann kommen diese Geräte in der Regel, werden dann vom Kunden an unser Service Center gesendet und werden dann im Service Center repariert. Das heißt, im Service Center, da haben wir dann ein entsprechendes Volumen. Wir können hier eben standardisieren, wir können hier Skaleneffekte erzielen durch Automatisierung, aber durch hauptsächlich ja durch Standardprozesse. So, das ist das eine Geschäft. Das andere Geschäft ist, wenn wir wirklich komplexes Projektgeschäft haben, wenn wir Systeme mit dem Kunden entwickeln und dann Systeme beim Kunden aufbauen. Ne? Und da ist das beste Beispiel, sind unsere Körperscanner am Flughafen. So ein Körperscanner, wenn der defekt ist, macht es keinen Sinn, dass ich diesen gesamten Körperscanner demontiere, in Kisten packe und dann zu Rohde & Schwarz schicke. Nein. Sondern wie funktioniert es da? Da ist es eben so, dass wir hier einen On-Site-Service haben. Das heißt, wir haben mit unseren Kunden hier Verträge und innerhalb von kürzester Zeit ist eben ein Servicetechniker vor Ort, der dann entsprechende Ersatzteile mit im Gepäck hat und repariert dann eben vor Ort. Und bei diesen Systemen ist es eben so, das ist Projekt- und Kundengeschäft. Das heißt, für jedes Projekt, für jeden Kunden gibt es ein entsprechendes individuelles Ersatzteilkonzept, was wirklich auf den Kunden zugeschnitten ist. Das heißt, da schaut man sich genau an, okay, wie sieht das System aus, welche entsprechenden Teile sind verbaut, welche Teile können ausfallen und dann werden entsprechende Ersatzteile entsprechend mit geplant und wenn dann so ein Serviceeinfall ist, werden die eben dann vor Ort mit, sind die mit im Einsatz und werden dann entsprechend vor Ort benötigt, um die Reparatur durchzuführen. Also das sind die 2 unterschiedlichen Arten und das steuert natürlich auch unsere Ersatzteillogistik, weil für uns ist es eben wichtig, das ist auch ein Punkt in unserer Strategie, die Kundenanforderungen vom Service zu verstehen. Die Anforderungen im Depot-Service sind natürlich andere wie an Ersatzteilen, wie natürlich im Projektgeschäft. Ne? Und das müssen wir verstehen und müssen möglichst differenziert darauf eingehen und aber auch gleichzeitig schauen, dass wir Standardprozesse etablieren, um dann letztendlich auch ja eine hohe Effizienz gewährleisten zu können und natürlich auch eben kostenoptimal hier zu agieren, aber eben mit Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen im Service.
Ja, ich stelle mir diesen Koordinationsaufwand enorm hoch vor. Wenn du dir überlegst, dass du musst ja den Service, den du gerade angesprochen hast, Ersatzteile selber, also die physischen Ersatzteile, dann den Transport und auch vielleicht die Kundenkoordination irgendwie in Einklang bringen. Wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Gibt es welche technischen Möglichkeiten, welche Plattform habt ihr etabliert, um wirklich auch diese Kommunikation reibungslos sicherzustellen? Gerade auch beim Transport. Ich kann mir vorstellen, dass ihr keine der oder wenige der Transporte selber macht, sondern Dienstleister habt, die euch da zur Hand gehen. Das heißt, auch die müssen in dieses Gesamtkonzept integriert werden. Was für eine Grundlage zur Koordination dieser Prozesse gibt es da eigentlich bei euch?
Genau, und das ist natürlich, und das ist auch das Spannende tatsächlich, was ich im Supply Chain Management finde, ist eben, wir steuern letztendlich den Materialfluss und den Informationsfluss. Und was hier ganz wichtig ist, was auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie 2025 ist, ist das Thema Visibilität und das Thema Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also wirklich von unseren internen Lieferanten, auch bis hin zu den externen Lieferanten, bis zu unseren internen Kunden und wirklich externen Kunden. Da ist es eben wichtig, dass wir immer im Sinne von unseren Kunden, von unserem externen Kunden abgehend denken. Und was tun wir da konkret? Wir brauchen natürlich möglichst, dass diese einzelnen Bereiche so miteinander verzahnt sind, integriert sind, dass die entsprechenden Informationsflüsse und Materialflüsse optimal laufen, ohne große Komplikationen mit einem schnellen, effizienten Durchlauf. Und du hast angesprochen, wir haben Partner, wir haben Transportunternehmen, die bei uns schon größtenteils integriert sind durch ein digitales Transportmanagement. Das ist beispielsweise ein Punkt, aber natürlich auch unser ERP-System versuchen wir eben so aufzusetzen, dass wir unsere weltweiten entsprechenden Service-Niederlassungen mit integriert haben unter einem Schirm, dass wir wirklich möglichst in einem System arbeiten, um die komplette Wertschöpfungskette in der Supply Chain möglichst transparent und digital abzubilden, um letztendlich dann effizient aufgestellt zu sein.
Also wenn ich es richtig verstehe, ist das Backbone dieser Visibilität auch euer ERP-System. Ich stelle mir das schwer vor, denn ERP-Systeme haben typischerweise immer so funktionieren hervorragend, wenn es um die eigenen vier Wände geht, wenn es um alle Prozesse intern geht. Aber sobald du externe Partner, Transportdienstleister beispielsweise hast, die extern unterwegs sind, dann hinkt das Ganze und dann unterbricht die Kette und du hast nicht mehr diese End-to-End-Visibilität. Ist das ERP-System immer noch euer Backbone oder gibt es zusätzliche Systeme, die cloud-basiert sind, die versuchen, andere externe Partner zu integrieren? Oder wie sieht euer IT-Architektur in der Hinsicht aus?
Also natürlich gibt's auch andere zusätzliche Systeme, aber wir versuchen, die möglichst dann auch im ERP-System so zu integrieren, dass wir da eben bestmöglich aufgestellt sind. Und da haben wir eben wirklich, muss man auch sagen, eine sehr, sehr gute IT-Abteilung bei Rode und Schwarz, die uns da wirklich gut unterstützt mit Lösungen. Natürlich ist erstmal Prio 1 das Versuchen abzubilden im SAP-Standard. Das kriegen wir nicht immer hin. Ne? Da arbeiten wir aber verstärkt auch dran. Auch das ist eine Strategie. Aber immer Fokus natürlich auf den Kunden. Und wenn es dann eben nicht möglich ist, versuchen wir eben entsprechende zusätzliche Tools mit anzubinden, aber die dann möglichst mit Schnittstelle zum SAP aufgebaut werden, um letztendlich dann hier transparent unterwegs zu sein.
Und weil wir eben ja schon mal über Logistikdienstleister gesprochen haben, gib noch mal bitte so einen Überblick davon, welche Transportwege ihr typischerweise wählt, wo auch die Schwerpunkte sind. Ich kann mir vorstellen, wenn es systemkritische, zeitkritische Dinge sind, dann ist oft halt Flugverkehr dabei, weniger Seefracht wahrscheinlich, ein bisschen Landtransporte, vielleicht auch Kurierdienste. Gib uns mal so einen Überblick, wo da die Schwerpunkte liegen.
Ja, natürlich. Also wir haben letztendlich eigentlich die komplette Bandbreite bei uns im Einsatz, wo natürlich der Fokus ist natürlich aber auch auf der schnellen Auslieferung. Das heißt, weil wir global eben auch ausliefern, ist natürlich schon irgendwo auch ein bisschen ein Fokus auf der Luftfracht, ne? Weil wir da einfach die Teile interkontinental wirklich innerhalb von wenigen Tagen hinbekommen, wenn es eben kritisch sind. Aber wir versuchen natürlich immer da auch zu prüfen, wo können wir dann möglichst Transportwege einsetzen, um letztendlich auch Geld zu sparen, wenn es eben möglich ist im Hinblick auf die Ausfallzeiten. Aber man muss schon sagen, in der Ersatzteillogistik ist natürlich der Fokus schon auf der Luftfracht.
Und nochmal aus Sicht des Kunden, weil du das vorhin so betont hattest, wie sieht aus Sicht des Endkunden, der auf sein Ersatzteil wartet oder sein Service, wie auch immer, wie sieht für den diese Transparenz aus? Was hat der für eine Transparenz? Wann weiß der, wann sein Ersatzteil wo ist, wann es ankommt, wann es installiert wird? Wie funktioniert nochmal konkret diese Kundenkommunikation auch in Verbindung mit Herstellung von Transparenz? Du hattest vorhin das Beispiel von Amazon erwähnt, dass ich genau weiß, wann mein Paket wo ist, wann es abgeschickt wurde, wann es im Zeitfenster geliefert wird. Wie sieht es bei euch aus Sicht des Kunden?
mein Kontakt oder der Kontakt von meinem Bereich zu Kunden ist hier da limitiert, weil wir wirklich, unser Kunde ist in erster Linie der Service, weil wir unsere Ersatzteile in den Service liefern. Aber auch das Thema digitales Transportmanagement, das ist auch, was uns als Rode und Schwarz eben auch stark macht. Wir versuchen, solche Projekte eben aufzusetzen und versuchen das möglichst mit Synergien im gesamten Unternehmen. Und da ist haben wir eben ein momentan ein Projekt am Laufen, wo dann eben auch Kollegen mit dabei sind vom Service, die eben das Thema digitales Transportmanagement zum Kunden hin abbilden. Und da versucht man eben auch weiter die Transparenz zu erhöhen, eben ähnlich wie bei Amazon, dass der Kunde weiß, okay, er schickt das Gerät jetzt ein, das befindet sich jetzt an dem und dem Status in der Supply Chain, er kriegt es dann und dann wahrscheinlich. Also auch da sind die Kollegen vom Service mit drin, um letztendlich da die Visibilität und Transparenz zu erhöhen zum Endkunden. Aber bei uns, wie gesagt, Ersatzteillogistik ist primär zu unserem internen Kunden zum Service.
Okay, verstanden. Ja, Daniel, du hast vorhin schon mal ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit erwähnt und Nachhaltigkeit auch in der Art und Weise, wie man seine gesamte Ersatzteillogistik plant, auch wie man Transporte plant, muss in der Zukunft angepasst werden. Ich würde gerne nochmal deinen Blick darauf haben, was ihr da plant, wo ihr überhaupt die Notwendigkeit seht, da zu handeln und welche konkreten Maßnahmen ihr euch vorgenommen habt für die kommenden Jahre, um eure Ersatzteillogistik nachhaltiger zu gestalten.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei uns bei Rode und Schwarz ganz oben mit als Ziel, um die CO2-Ziele zu erreichen. Das gilt natürlich für das gesamte Unternehmen, aber für uns jetzt auch für den Bereich haben wir natürlich da auch entsprechende Ziele. Und da sind wir schon sehr, ich würde mal sagen, ja, sehr gut bis gut aufgestellt. Wir haben zum einen das Thema, dass wir sehr komplexe Ersatzteile haben, die modulweise aufgebaut sind. Und da bekommen wir einen Großteil unserer Ersatzteile, defekten Ersatzteile, die dann im Service ausgebaut werden, die bekommen wir dann zurück in unsere Zentrallage und die werden dann in unseren Werken, insofern möglich, wieder aufgearbeitet, refurbished. Das heißt, wir ersetzen die entsprechenden defekten Bauteile und tauschen, wenn nötig, auch sonstige Bauteile aus, um letztendlich wieder ein aufgearbeitetes Ersatzteil zu haben, das zu 100% vergleichbar ist mit der Qualität und auch mit der Lebensdauer wie ein neues Ersatzteil. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um eben letztendlich die Nachhaltigkeit von unseren Ersatzteilen zu nutzen. Das ist ein Punkt. Dann haben wir natürlich auch das Punkt 2 in unserer Lagerhaltung und Logistik. Da geht es um das Thema Verpackung, ist sehr wichtig bei uns. Also eben durch diesen Versand von Teilen zum Service, aber auch wieder von defekten Ersatzteilen zurück zu uns ins Zentrallager. Und da nutzen wir entsprechende Pendelverpackungen. Also eine Pendelverpackung ist letztendlich nichts anderes wie eine Verpackung, die einfach mehrfach verwendet werden kann, sodass wir nicht nach jedem Transport die Verpackung entsorgen müssen. Und dann laufen natürlich auch kleinere Maßnahmen, dass wir einfach schauen, okay, jüngst gab es einen Verbesserungsvorschlag von einem Mitarbeiter, dass wir beispielsweise sagen, okay, wir können Füllmaterial in unseren Boxen, um die Auslieferungen so in der Box, also die Ersatzteile so in der Box entsprechend zu platzieren, dass sie nicht verrutschen, können wir beispielsweise Füllmaterial verwenden, was wir vom Wareneingang bekommen von Lieferanten. Also auch da laufen kleinere Sachen, um dann nach und nach weiter unsere Nachhaltigkeit weiter zu verbessern und unsere CO2-Ziele zu erreichen.
Dani, wie sieht das eigentlich aus? Das ist schon ein paar Jahre her, als das Thema IoT so ganz besonders heiß war, hat man immer davon gehört, dass wir in der Zukunft eine Situation erleben werden, wo Maschinen und Anlagen im Vorfeld schon wissen, wann Ersatzteile ausgetauscht werden müssen, wann Dinge nicht mehr funktionieren, diese antizipative Ersatzteilstrategie und Planung, dass man im Vorfeld weiß oder man schon merkt, dass irgendein Ersatzteil bald fällig ist und man dann proaktiv sozusagen handeln kann. Wie weit sind wir da eigentlich allgemein? War das wurde immer so beschrieben, als wenn es irgendwie nur ein paar Jahre entfernt sei, aber ich habe das Gefühl, als wenn das vielleicht noch viele, viele Jahre in der Zukunft liegt, bei den meisten Bauteilen, bei den meisten Anlagen zumindest. Wie ist da so dein Einblick, wie weit wir entfernt sind, nicht warten zu müssen, bis ein Teil nicht mehr funktioniert, bis ein Ersatzteil tatsächlich notfallmäßig auch ersetzt werden muss, dahingehend, dass man schon weiß, in den nächsten 3-4 Wochen ist ein Ersatzteil dort fällig und dass man da proaktiver am Start ist.
Ja, das ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt für die Zukunft, sehr, sehr wichtig, wo man sicherlich strategisch hin muss, aber meine Erfahrung zeigt mir auch, dass man da wirklich noch teilweise große Schritte von weg sind, weil es einfach wirklich sehr komplex ist und es fängt wirklich an, wie ich ein Produkt entwickle. Ich brauche entsprechende Sensoren, die entsprechende Daten überwachen. Ich muss die Daten irgendwo abspeichern, muss analysieren. Also ich glaube, wir sind da auch noch sehr weit weg von. Generell, wenn man sich den Markt anschaut im Bereich Ersatzteillogistik, da sind vielleicht einzelne Unternehmen, die sind da schon, die fangen da schon an, haben da einzelne Pflänzchen gepflanzt, aber in Summe sind wir da sicher noch, muss man da sicherlich noch einen großen Schritt gehen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch das Thema letztendlich, ne? Also Predictive Maintenance ist eigentlich das Thema, was du angesprochen hast. Also ja, letztendlich, dass Informationen durch Sensoren bei Anlagen ausgewertet werden über die Nutzung und dann möglichen künftigen Ausfall prognostizieren. Das heißt, durch Echtzeitverarbeitung von Daten können Probleme bereits behandelt werden, bevor sie überhaupt entstehen. Auch das ist bei Rode und Schwarz mit auf der strategischen Agenda. Da arbeiten wir hin, um da eben auch dann das Thema kürzere Ausfallzeit natürlich, ne, das geht in diese Richtung, die Kundenbedürfnisse, den Kundenbedürfnissen mehr und mehr gerecht zu werden. Und das hilft natürlich dann auch uns in der Ersatzteillogistik, in der Ersatzteilplanung, weil wir natürlich dann noch mehr Prognosequalität haben, wo Ersatzteile benötigt werden, wo wahrscheinlich Maschinen ausfallen und das Ersatzteil dann noch mit einem höheren Service-Level eben weltweit, lokal zur Verfügung stellen können.
Ja, wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, hast du noch weitere so Zukunftsausblicke, Zukunftsaussichten? Wie glaubst du, wird sich in den Jahren so dieses gesamte Feld der Ersatzteillogistik verändern? Du hast schon ein paar Dinge angesprochen, aber vielleicht noch da ergänzend dazu so ein paar Dinge, die du in der Zukunft auf uns zukommen siehst.
Für uns jetzt konkret bei uns bei Rot und Schwarz, für uns ist es wichtig, eben unsere Strategie 2025 entsprechende umzusetzen, zu exekutieren, um letztendlich dann unsere Zielzustände weiter zu verbessern, Effizienz, Flexibilität, Skalierbarkeit. Das Thema Digitalisierung der Ersatzteil-Supply Chain wird weiter voranschreiten, wirklich end-to-end die gesamte Visibilität, Transparenz zu haben, die bessere Verzahnung der unterschiedlichen Stakeholder, der Parteien in der Supply Chain. Und natürlich mit entsprechenden IT-Tools dies zu untermauern. Ne? Da ist ein konkretes Beispiel, was ich hier nochmal nennen möchte, was auch für uns sehr wichtig ist, ist das Thema Robotic Process Automation. Also hier geht es quasi um einen Software-Roboter, der in der Lage ist, eine vorgegebene Sequenz von Tätigkeiten durchzuführen, um letztendlich Tätigkeiten, die einen gewissen Ablauf haben, komplett zu automatisieren. Ne? Und das ist auch ein wichtiger Schritt für uns, da eben auch die Effizienz weiter zu erhöhen. Das sind so mal die Themen, die uns betreffen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Themen, wenn man sich gesamt den Bereich anschaut, Ersatzteillogistik, da möchte ich einfach mal das Thema 3D-Druck von Ersatzteilen erwähnen. Das schauen wir uns auch an, wo das bei uns sinnvoll ist, aber aufgrund unserer Komplexität der Baugruppen müssen wir da sicherlich, ist das noch nicht so für uns relevant, aber wenn man sich andere Unternehmen anschaut, ist es sehr wichtig, ne, dass ich einzelne Kunststoffersatzteile beispielsweise durch einen 3D-Drucker innerhalb von wenigen Stunden weltweit ausdrucken kann und kann die dann direkt dem Service oder den Kunden zur Verfügung stellen. Das wird sicherlich ein Thema auch für Unternehmen, um letztendlich auch da die kürzeren Ausfallzeiten aufzufangen und schnell, flexibel und auch vor allem auch kostengünstig die Ersatzteile zur Verfügung zu stellen.
Macht Sinn. Abschließend, du hattest vorhin schon mal ganz kurz das Thema Personal angesprochen. Wie werden sich die Anforderungen an deine Mitarbeiter, an dein Team ändern in den kommenden Jahren? Wird sich das drastisch ändern? Wovon gehst du aus? Wie sich die Anforderungen an diesen Job, ans Ersatzteil-Logistik-Management tatsächlich in den kommenden Jahren verändern werden?
Ja, zum einen muss ich erstmal sagen, ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Team, sehr, sehr hochqualifizierte, kompetente, motivierte Mitarbeiter und da bin ich wirklich sehr guter Dinge, dass wir da den Herausforderungen der Zukunft gewappnet sind und dass wir unsere Strategie auch entsprechend erfolgreich umsetzen werden. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich die Themen, die wichtig sind, die ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe, also wirklich das Thema IT, Digitalisierung wird immer wichtiger und da muss man natürlich auch schauen, welche Kompetenzen müssen wir uns denn vielleicht noch aneignen. Da wirklich auch für das konkrete Beispiel, Robotic Process Automation, na, das ist ein Thema, das können wir größtenteils unabhängig von unserer IT-Abteilung dezentral umsetzen. Das ist ein Thema, wo wir gesagt haben, das ist für uns wichtig, das brauchen wir, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Und da sind wir jetzt eben konkret dabei, zu schauen, okay, wie müssen wir da, wie kriegen wir diese Kompetenz ins Team, wie können wir da unsere Mitarbeiter entsprechend weiterentwickeln. Und da muss man sagen, sind wir bei Rot und Schwarz sehr gut aufgestellt. Wir haben da ein sehr gutes Trainingskonzept in-house, bieten verschiedene Trainings in-house ein, wo unsere Mitarbeiter regelmäßig dann auch die Möglichkeit haben, Weiterbildungen zu machen, um sich weiter zu qualifizieren, um letztendlich dann eben auch, ja, mit der Dynamik der Zeit, die wir eben haben, den entsprechenden Anforderungen gerecht zu werden und sich neue Themen eben aneignen.
Also auf jeden Fall ein Bereich der Zukunft, den man sich mal anschauen sollte, falls man sich noch nicht mit dem Thema Ersatzteillogistik beschäftigt hat. Daniel, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Vielen Dank für den Ausflug in die Welt der Ersatzteillogistik. Finde ich super spannend, gerade auch wie ihr damit umgeht in so einem Umfeld, wo es um wirklich hochwertige, sensitive, kritische, systemkritische Ersatzteile geht und wie ihr das Ganze managt. Fand ich einen interessanten Einblick. Vielen Dank dafür. Danke, dass du dabei warst.
Ja, Boris, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema, das spannende Thema der Ersatzteillogistik generell und vor allem auch über Rode und Schwarz zu sprechen. Vielen Dank dir.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema Ersatzteillogistik bei Rode und Schwarz. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.